Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Eine neue Woche. Heute bin ich alleine. Wir beschäftigen uns wieder mit aktuellen Themen. Der Krieg im Iran geht weiter und das ist irgendwie erstaunlich. Zu Beginn war man ja da sehr drin und sehr informiert. Es ist auch viel passiert. Aber mittlerweile ist es so, dass man irgendwie, also klar, da die Straße von Hormuz ist noch blockiert, aber ist es jetzt der Iran oder die USA oder ist es nicht am Ende auch irgendwie ein bisschen egal? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das alles nicht mehr so greifbar, nicht mehr so nah. Und vielleicht liegt es daran, dass wir am Anfang zu viel Panik gehabt haben, Angst vor einem Weltenbrand oder zu wenig. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe danach ja diese ganze Konstellation mal auseinandergenommen und irgendwie erschien es ja auch alles total wichtig. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass so geht es mir zumindest persönlich, dass man Trump nicht mehr ernst nehmen kann. Und also was heißt nicht mehr? Also irgendwie konnte man ihn nicht so ganz ernst nehmen, aber man musste es ja. Aber da ist ein Typ und der droht dann auf seinem eigenen Social Media, was Truth Social heißt, also die soziale Wahrheit oder wie man das übersetzen möchte, droht dann damit, eine gesamte Zivilisation auszulöschen und klingt dann wie ein bockiges Kind bei Siedler von Catan oder dem Computerspiel Civilization. Und irgendwie passiert dann auch nichts nach dieser Drohung, außer dass es im Internet ganz viele Memes dazu gibt. Und da verliert man dann irgendwie die Ernsthaftigkeit dahinter. Und das Einzige, was wir wieder merken, ist das, was hier vor Ort passiert, nämlich dass die Spritpreise extrem hoch sind. Und da muss man jetzt sagen, immerhin, die Bundesregierung hat Maßnahmen ergriffen, 9-Euro-Tickets, subventionierte ICE-Tickets, kostenlose ÖPNV, autofreier Sonntag und ein generelles Tempolimit sind es leider nicht. Doch warum zähle ich das auf? Manche von euch würden jetzt sagen, weil ich ein linksgrün versifftes Arschloch bin, den Punkt gebe ich euch. Aber auf der anderen Seite, weil eben diese Maßnahmen allen helfen würden und eben auch der Wirtschaft. Diese Krise bringt nämlich zwei Probleme mit sich. Zum einen die extrem hohen Kraftstoffpreise und zum anderen, dass der Rohstoff Öl an sich knapp wird. Und was dort helfen würde, wäre die Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Das reduziert den Verbrauch. Und zugleich passiert es dann auch beim Tempolimit autofreien Sonntagen. Es wird einfach weniger Auto gefahren oder langsamer, was auch den Verbrauch reduziert. Und die geringere Abgabe müsste dann in der Logik des freien Marktes, ne, also Angebot und Nachfrage, aber diese Regularien, ob die immer so funktionieren, weiß ich nicht, müsste dafür sorgen, dass die Preise stabiler werden. Stattdessen hat sich die Regierung nun etwas überlegt, nämlich sie senkt die Steuer um 17%. Und da gibt es ein ganz klares Problem. Diese Steuersenkung bleibt wirkungslos, wenn sie nicht beim Endverbraucher ankommt, wenn sie von den Konzernen nicht weitergegeben wird. Wenn nun Ölkonzerne 17 Cent pro Liter mehr verdienen möchten, dann können sie das tun, indem sie diese Steuersenkung einfach nicht weitergeben. Dann wird einfach die Gewinnmarge höher. Das ist jetzt natürlich sehr einfach dargestellt. Was dagegen helfen könnte, wäre aber eine Übergewinnsteuer. Das bedeutet, der Staat besteuert nicht nur alle Gewinne von Energieunternehmen, sondern zusätzlich den Teil, der in Krisenzeiten ungewöhnlich stark ansteigt. Also Gewinne, die nicht durch bessere Leistungen entstehen, sondern durch äußere Ereignisse wie Kriege oder Energiekrisen. Nach Beginn der Energiekrise wurde diese Idee in vielen Ländern diskutiert und auch bei uns logischerweise. Und ein einfaches Beispiel dafür, um das nochmal zu unterstreichen, wie sowas funktionieren würde, wäre, wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, und es war ja vorhin auch mit den 17 Cent und so vereinfacht, deswegen bleiben wir dabei. Ein Ölkonzern erwirtschaftet normalerweise 1 Milliarde Gewinn und in der Krise macht er aber 3 Milliarden Gewinn. Und dann gelten diese 2 zusätzlichen Milliarden als in Anführungsstrichen Übergewinn. Auf diesen Teil könnte dann noch eine Zusatzsteuer erhoben werden und dieses Geld könnte dann eben in den Ausbau vom ÖPNV, in die Subventionen von Bahntickets und so weiter fließen, womit man dann selber seine eigenen Maßnahmen sozusagen gegenfinanziert und gleichzeitig sich selber auch krisenfester macht, indem man eben nicht mehr so abhängig vom Rohstoff ist. Und ein ganz klares Pro-Argument dafür ist dann natürlich, dass das die Gesellschaft einfach ein bisschen fairer macht, weil die Krisengewinne werden dann auf alle verteilt, weil die Krisen, also alle leiden ja auch unter der Krise. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Eingriff in den freien Markt, aber es ist auch ein Eingriff in den freien Markt, wenn man weiterhin fossile Energieträger subventioniert. Muss man halt auch so sagen. Und dann muss man auch damit leben, wenn diese eben nicht ihren Dienst erfüllen können. Eine andere kleine Krise spielt sich dahin in den Köpfen der Leute ab, aber in Wahrheit natürlich auch immer noch vor der Insel Pöhl im Mecklenburg-Vorpommern. Dort liegt nämlich der Buckelwal Timmy und über den haben wir ja bereits vor 2 Wochen geredet. Da ging es noch ein bisschen mehr um das eigentliche Phänomen und jetzt ging die Geschichte ja weiter. Also zwischendurch war er mal frei und dann ist er wieder gestrandet und da hat sich jetzt so eine Art Mikrokosmos drum gebildet. Scheinbar gibt es Leute, die ihr gesamtes Sein, ihr gesamtes Leben jetzt an diesem Wal definieren. Leute reisen dorthin, um für den Wal zu demonstrieren. Und im Grunde genommen kann man in der, nennen wir es jetzt mal Debatte, also für mich gibt es dort eigentlich keine Debatte, aber man kann da in 2 Gruppen unterscheiden. Zum einen sind dort die Leute, die berichten, also dazu würde ich die Medien zählen, aber auch einfach Interessierte, oder die vielleicht mal ansatzweise was Sinnvolles sagen, etwaige Experten, und die nennen den Wal dann Timmy oder einfach nur der Buckelwal. Und dann gibt es die 2. Fraktion. Und diese nennen den Wal Hope. Und da merkt man schon Hoffnung, es geht schon so ein bisschen in so eine hippiehafte, esoterische Richtung und zack, dann ist man drin im Rabbit Hole. Also drin im Verschwörungskreis rund um diesen Wal. Und das ist dann eine Entwicklung, die erinnert ganz schnell an die Corona-Zeit. Hinter dem Wal wird dann die große Verschwörung gewittert. Der Minister aus Mecklenburg-Vorpommern, Backhaus, der dafür zuständig ist, hätte den Wal angelockt, um das Skelett zu verkaufen. Und die Verträge sind schon gemacht. Die Regierung sei schuld. Und dazu kommt dann der Tonfall. Und mein persönliches Highlight sind dann so Sätze, die so unglaublich staatstragend sind, wo Leute dann schreiben, ich fordere sie auf, umgehend den Herrn Robert Mark Lehmann zurückzuholen. Und Robert Mark Lehmann, das ist ein YouTuber, über den habe ich, glaube ich, auch schon geredet vor 2 Wochen. Was den angeht, da ist es natürlich nochmal schwer, bei dem Konflikt spielt er ja nochmal eine besondere Rolle. Und das zu durchblicken, ist halt schwierig. Zum einen sagt er, man habe ihn rausgeworfen. Die Leute vor Ort sagen allerdings, er sei bockig gegangen, weil man ihn nicht zum Chef gemacht hat und es ihm eh nur darum gehe, möglichst viel Content zu kreieren, also möglichst viele YouTube-Videos oder so. Ich vermute, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt, aber dass das nicht der Hauptkonflikt ist. Mittlerweile gibt es im Internet schon so viel Schwachsinn, dass es schwerer wird, das zu durchblicken, was eigentlich Fakt ist mit diesem Wal. Und auch ich bin kein Walexperte, aber was der gesunde Menschenverstand sagt, ist, der Wal ist gestrandet, mehrmals, er ist scheinbar krank und hat sich verirrt. So, und dann, das Wale stranden, das passiert nicht so oft. Wenn es passiert, ist es traurig, aber meistens haben die Menschen damit zu tun und in dem Fall von Timmy auch, weil der ist einfach in ein Fischernetz geschwommen und es tut dem nicht besonders gut. Und man weiß auch nicht, wie viel Netz der noch im Magen hat oder im Maul oder so. Also das Tier wurde einfach ist in Folge von menschengemachten Eingriffen in die Natur halt dort gelandet, wo es jetzt ist. Und wird vermutlich sterben. Also die Chance, dass der Wal das überlebt, ist mittlerweile nahezu null. Und die Leute, die den Wal Hope nennen, die sind da gänzlich anderer Meinung. Und da wird es gefährlich. Weil dann wird im Internet jetzt wieder, werden im Internet weitere Verschwörungstheorien geteilt oder generell versammelt man sich da wieder, um rumzuschwurbeln. Und da muss man meiner Meinung nach dann auch irgendwann einschreiten. Es ist eine Beobachtung, dass mittlerweile in allem eine Verschwörungstheorie gewittert wird. Und eben auch in diesem gestrandeten Wal. Und das sagt extrem viel über unser Verständnis für die Demokratie aus. Und dann hat man das, dass man sich die Äußerungen von den Leuten auf Instagram, auf Threads oder sonst wo anguckt. Und dann kommen sie immer zu dem Schluss, da hilft nur noch die AfD. Und das ist kein Scheiß. Ja, das ist wirklich deren Gedanke, dass die Altpartei, die haben versagt und die sind jetzt schuld, dass der Wahl strandet. Da hilft nur noch die AfD. Und das liest man zu einem Wahl. Macht euch das mal klar, da ist ein Wahl gestrandet und Leute drehen am Rad. Ja, und das das trifft dann auch noch auf Zustimmung. Und da frage ich mich, geht's noch? Also was sind denn das für Reflexe? Und der natürliche Reflex von mir ist ja auch nicht richtig, weil ich frage, geht's noch? Und das hat was damit zu tun, dass ich die Leute für blöd halte. Und viele von euch werden wahrscheinlich auch sagen, das hat ein bisschen was mit Verblödung zu tun. Also dass man, also jetzt spinnst du total. Und das ist auch okay und das ist auch richtig, aber es lohnt sich tatsächlich mal diesen Leuten zuzuhören. Aber nicht, weil sie etwas zu sagen haben oder weil man es ernst nehmen muss, sondern eben, weil sie es trotzdem tun, weil sie ja was sagen, obwohl sie eigentlich nichts zu sagen haben. Und die Menschen ziehen schon ein wenig die richtigen Schlüsse, aber nicht damit, dass sie jetzt AfD wählen oder dass sie sagen, hier, das mit dem Ball, das ist eine Riesenverschwörung. Sondern es stimmt, es gibt Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. Es gibt politische Fehlentscheidungen und es gibt Korruption und Profitgier in der Politik. Und wir werden auch durchaus als Bürger angelogen oder zumindest verarscht. Und es stimmt ja alles. Aber nicht in Bezug auf diesen Wahl. Und schon gar nicht, wenn der da vor Pö liegt und die Leute einfach sagen, wir wissen jetzt auch nicht mehr, was wir tun können, der wird halt wohl sterben. Mal davon abgesehen, worüber ich vor 2 Wochen geredet habe, dass wir uns viel zu sehr mit diesem Individuum solidarisieren und gleichzeitig schwimmen in irgendwelchen SeaWorlds noch Orcas rum, die dort wirklich ein ganz trauriges Leben führen. Und das ist den Leuten sowas von scheißegal. Da wird nicht so ein Aufwand betrieben. Aber nochmal zurück zum Thema Korruption, Profit gehen in der Politik. Das, wie gesagt, das stimmt. Aber eben auf, in Bezug auf Trump, auf die AfD und auch in Teilen auf Friedrich Merz und die CDU. Und da müsste man hinterfragen, wo da die eigentlichen Probleme sind. Aber das passiert eben nicht. Das Grundgefühl der Leute ist nicht falsch, dass sie sagen, da stimmt irgendwas nicht. Und dass man verarscht. Das ist auch gut, dass man wachsam ist und Dinge kritisch hinterfragt. Aber warum kocht es dann bei einem Wahl hoch und zum Beispiel jetzt bei der Übergewinnsteuer, bei der ausbleibenden Übergewinnsteuer oder generell, wenn es heißt, wir können keine anderen Maßnahmen ergreifen. Die Ampelregierung hat bei der Energiekrise sehr gute Maßnahmen ergriffen, muss man mal sagen. Und da findet aber die Kritik nicht wirklich Nährboden, weil die Themen zu groß sind, das ist dann zu komplex, das ist nicht greifbar und dann hängt man sich an einem Wal auf, weil der Wal, das ist so klein, da gibt es Wal, der ist gestrandet und das ist das Problem und das sieht man, das sieht jeder, das sehen die Leute und das macht es einfacher. Und je einfacher die Welt ist, desto leichter kann man sie verstehen. Und der Wal ist gestrandet, weil, also die Erzählung ist, der Wal ist gestrandet, weil irgendwelche Politiker korrupt sind, ja, das ergibt Sinn. Politiker sind korrupt, deswegen strandet ein Wal. Und das ist ein einfacher Mechanismus, eben indem man sich die Welt möglichst einfach macht. Und da lohnt es sich hinzuschauen. Und da muss man dann halt sagen, an diesem Punkt ist unsere Demokratie in Gefahr. Indem wir halt solche Erzählungen zulassen. Und das wird ja dann auch von den Medien reproduziert. Da wird dann geguckt und dann wird es auf Instagram geteilt. Und auch das wird wieder gemimt, wenn Leute da hingehen. Und man nimmt es schon nicht mehr ernst, aber es passiert und das ist wirklich eine Gefahr. So, manchmal gibt es aber auch gute Nachrichten in Krisenzeiten, so rum. Und auch gute Zeiten, das stimmt. Und sie sind zurück und die Welt schreit, hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar, hip, hip, hurra, alles ist besser, als es damals war. In den dunklen Stunden kehren nun 3 Helden zurück und ihr habt es vielleicht an den Zeilen erkannt, es gibt eben nur einen Gott, Bela Farin Rod. Die Ärzte gehen 2027 auf Tour. Die beste Band der Welt ist zurück. Und ihr hört es an mir, ich bin aufgeregt, ich bin richtig happy, da die Ärzte ja kein großes Marketing betreiben oder nicht besonders aufkunftsfreudig sind, wissen wir auch nicht, ob es die letzte Tour ist. Und da gehen wir jetzt rein. Genau zu dieser Thematik. Die Ärzte wurden 1982 in Berlin gegründet. Die Geschichte begann aber bereits etwas früher. Circa ein Jahr vorher trafen sich dann Bela B., der Schlagzeuger, und Farin Urlaub an einer Bushaltestelle in Spandau. Farin stieg dann in Belas Band ein, diese löste sich kurz darauf auf und beide gründeten dann die Ärzte. In den 80ern kam der ein oder andere Skandal zu der Band dazu und der Bassist Sani, danach Hagen und eben Lieder aus der Claudia-Reihe, zum Beispiel Claudia hat einen Schäferhund oder auch Geschwisterliebe, landeten auf dem Index. 1988 löste sich die Band auf und dann dachte man, okay, das war es erstmal mit Die Ärzte, aber 1993 kamen sie zurück und man muss sagen, in dieser Pause, sie haben sich krass verändert, aus dem, nennen wir sie jetzt mal Blödelbaden, wurde dann auch ein soziales Sprachrohr. Während Die Ärzte in den 80ern noch viel über Mädchen, Teddybären und Liebe sang, änderte sich dies nach der Wiedervereinigung und vor allem auch ihrer Wiedervereinigung. Mit Schrei nach Liebe setzten sie dann ein ganz klares Zeichen gegen Nazis, gegen die Anschläge in Rostock und gegen die Baseballschlägerjahre. Und Die Ärzte wurden damit politisch. Und Schrei nach Liebe ist ihnen richtig gelungen und wahrscheinlich der beste Anti-Nazi-Song, der in Deutschland gesungen werden kann. In den 90ern folgte dann eine Hochphase des kreativen Schaffens, das Comeback-Album Die beste Menschengestalt, eben mit Schrei nach Liebe, dann Planet Punk, dann kam noch ein eher geflopptes Konzeptalbum La Friseur, das Album 13 mit ihrer ersten Nummer 1-Hit Männer sind Schweine, das ist so ein bisschen das, sie nennt selber das missratene Kind, weil das Lied wurde dann auf dem Oktoberfest und Ballermann gespielt und da wollen die Ärzte ihre Kunst nicht haben. In den 2000ern ging es dann ähnlich effektiv weiter bis zum Album Auch und dann folgten noch zwei Touren und dann wurde es still. Es gab Gerüchte über die Auflösung. Irgendwann kam dann Merch mit so, die Ärzte gibt es überhaupt noch? Es gab Rätsel und so weiter. 2019 kam sie dann zurück als Headliner bei Rock am Ring und beim Nova Rock. Vorher brodelte dann schon die Gerüchteküche, Farin Urlaub featurete das Lied Fenster auf dem Kraftklub-Album Keine Macht für Niemanden. Und nach den Festivals wurde es dann wieder ruhiger. Und während Corona kam dann die Nachricht des Comebacks. Die Ärzte kündigten in einem Lied, was sie auf YouTube veröffentlicht haben, ein Lied für jetzt, ihr neues Album an und zeigten damit halt in dieser Krise wieder mal, dass sie als Lichtgestein zurückkamen. Und darauf folgte dann eben auch das Album Hell. Und das gehört quasi zu einer Art Doppelalbum. Es gibt einmal Hell und dann ein Jahr später kam dann das Album Dunkel. Zwei Alben in zwei Jahren, eine Berlin-Tour, Konzerte auf dem Tempelhofer Feld. Und danach fragten wir Fans uns wieder, ist es denn nun vorbei? Es gab Andeutungen in einem Podcast von Radio 1, der die Ärzte da begleitet hat, dass es nicht unbedingt vorbei sein müsste. Und nun gehen die Ärzte 2027 wieder auf Tour. Und zwar ganz schön lange, fast anderthalb Monate oder zwei. Und das ist einfach mal eine gute Nachricht. Ich hoffe, falls ihr Ärzte-Fans seid, dass ihr heute Tickets bekommen habt. Falls nicht, hoffe ich für euch, dass es Zusatztermine gibt. Und ich freue mich einfach auf diese Konzerte. Ich freue mich, dass diese großartige Band nochmal auf Tour geht. Dass man nochmal ein Ärzte-Konzert live erleben kann. Das ist ja nicht nur Musik, es ist ja auch der Witz, der da mitspielt, die Unterhaltung zwischen Bela und Farin auf der Bühne. Das macht auch einfach Spaß. Das macht einfach Spaß und manchmal, wenn eben die Welt am Abgrund ist, Leute wegen einem Buckelwal verrückt werden oder einfach irgendwas anderes Beklopptes passiert, dann freut man sich doch einfach, wenn die Lieblingsband zurückkommt. Und das wäre eigentlich vielleicht mal ein Thema, was ich mal mit Anna besprechen könnte, aber nicht nächste Woche, da haben wir schon was. Einfach so über unsere Lieblingsbands und Comebacks oder irgend sowas weiter. Da hätte ich ja mit den Ärzten und Oasis ein bisschen was zu erzählen und sie bestimmt auch, wobei wir gelernt haben, dass ihr Musikgeschmack eher an der Jetztzeit ist und da gibt es nicht die großen Comebacks. Und aber zurück zum eigentlichen Thema. Und manchmal ist es doch schön, wenn man dann sowas hat, worauf man sich freuen kann. Und wenn es halt nur eine Tour ist von einer Band, die einem viel bedeutet. Was auch spannend ist, die Toten Hosen gehen ja dieses und nächstes Jahr auf große Abschiedstour. Bei den Ärzten ist es einfach nur eine Tour wie jede andere, so wie es scheint. Sie heißt eine Gänsehaut nach dem anderen. Und wir dürfen gespannt sein, ob uns diese Band länger erhalten bleibt als die Toten Hosen. In dem angesprochenen Podcast von Radio 1 hat Bela B ja verlauten lassen, dass er eigentlich länger unterwegs sein möchte als die Hosen, um sie dort, was das angeht, zu übertreffen. Wir bleiben gespannt und hören uns nächste Woche. Da werden Anna und ich über das Buch von Sophie Passmann, Wie kann sie nur reden? Das wird bestimmt spannend und darauf werden wir uns die Woche vorbereiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Zeit, genießt das schöne Frühlingswetter und werdet einfach nicht verrückt bei den ganzen bekloppten News, die man so um sich herum hört. Bis dann, tschüss!